Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. And they get another possession. He threw up a shot. Oh! I can't believe it went in! Curry from half court. Oh! He puts it in at the buzzer!
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Hear It Swish. Heute beschäftigen wir uns mit den Verletzungen von LeBron James und LaMelo Ball, genauer gesagt mit der Frage, was bedeuten diese Verletzungen für die jeweiligen Teams? Also, viel Spaß bei der Folge!
Hear It Swish.
Verletzungen spielen im Profisport natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Sie verändern teilweise die ganzen Saisons von Mannschaften und vor allem in der NBA sind sie natürlich einfach ein riesengroßes Thema. Das liegt einfach nur daran, dass es sehr, sehr viele Spiele gibt und sehr, sehr wenig Pausen. Beide Verletzungen, über die wir jetzt gerade heute reden, nämlich die von LaMelo Ball und die von LeBron James, sind aber keine Erschöpfungsbrüche, sondern sie sind einfach schlecht gelandet bzw. hatten einfach ein bisschen Pech bei ihren Aktionen. Wir starten erstmal bei LaMelo Ball. Die Verletzung sah folgendermaßen aus. Er hatte einen Drive zum Korb, bekommt Kontakt und landet einfach dann falsch auf seiner Hand und bricht sich dann dabei das rechte Handgelenk. Er fällt die ganze restliche Saison damit aus. Was bedeutet das jetzt gerade erstmal für ihn? Für ihn ist das natürlich mega ärgerlich. Seine rechte Hand ist seine Wurfhand. Das ist immer noch mal ein kleines bisschen schlimmer, gerade eben nochmal für einen Basketballer, weil du dann nicht mal versuchen kannst, so deine Shooting-Form irgendwie mit drin zu lassen, sondern das fällt jetzt gerade eben erstmal komplett wieder mit flach und es kann jetzt eben sein, dass er seine Shooting-Form fast komplett wiederfinden muss. Immerhin kann er das dann aber über den Sommer machen, denn wie gesagt, er fällt jetzt gerade die gesamte restliche Saison aus. Vielleicht nutzt er das dann jetzt quasi, um es gerade so ein bisschen Pause gerade mitzumachen und kann halt dann im Sommer richtig angreifen. Trotzdem ist es für ihn natürlich extrem blöd, denn auch der Rookie of the Year Titel ist jetzt natürlich erstmal weg. Mit nur 41 von 72 gespielten Spielen sollte er diesen Award nicht bekommen können, einfach nur weil er dann zu wenig Spiele absolviert hat. Ja, es sind mehr als 50%. Aber es sind jetzt eben auch keine 50 Spiele, die er jetzt gerade gemacht hat oder 55 und so eine Anzahl an Spielen sollte man für mich jetzt gerade schon spielen, um da wirklich einen Case drauf zu haben. Er hätte es theoretisch gehabt von seiner Saison her, denn die ist richtig, richtig gut. Vor allem ist er auch besser als die meisten dachten, er ist auch viel, viel besser als ich dachte. In 29 Minuten Spielzeit hat er jetzt 16 Punkte aufgelegt, 6 Rebounds, 6 Assists und 1,6 Steals. Das ist extrem gut, eben gerade für einen Rookie. Und auch seine Quoten sehen richtig, richtig gut aus. 45% aus dem Feld, 37,5% von draußen und 79% von der Linie. Wie gesagt, gerade für einen Rookie ist das extrem gut. Denn gerade wenn man dann eben in die NBA kommt, haben da viele sehr, sehr große Probleme. Die Dreierlinie ist noch so ein kleines bisschen weiter weg als am College. Man muss sich erstmal so ein bisschen anpassen an die ganze Defense. Aber das hat er einfach extrem gut gelöst. Er hat das extrem gut geregelt jetzt gerade bislang. Dementsprechend ist diese Verletzung eben fast noch schlimmer eben jetzt gerade für ihn, weil er eben einfach die Chance gehabt hätte, den Rookie of the Year Titel zu bekommen. Diese Chance bekommt man eben nur ein einziges Mal in seinem Leben. Man ist eben nur einmal Rookie, außer man ist natürlich Ben Simmons. Spaß, der hat ja die erste Saison nicht gespielt, aber trotzdem. Zum Vergleich habe ich mir jetzt nochmal die Rookie-Saison von Lonzo Ball nochmal mit angeguckt. Und zwar lag der bei 10 Punkten, 7 Rebounds und 7 Assists und 1,7 Steals. Das heißt also, man sieht hier, das ist schon mal relativ ähnlich. Natürlich, LaMelo holt eben 16 Punkte, Lonzo nur 10. Aber 7 Rebounds, 7 Assists von Lonzo im Vergleich zu 6 Rebounds und 6 Assists. Und dazu daneben 1,7 Steals von Lonzo im Vergleich zu 1,6 von LaMelo. Der Unterschied ist natürlich auch, dass Lonzo Ball auch viel, viel mehr in Anführungsstrichen Minuten gespielt hat. Also er kam insgesamt auf 34 Minuten, also 5 Minuten mehr eben als LaMelo. Und dementsprechend merkt man schon, dass sich diese Zahlen sehr, sehr gleichen. Bis man sich dann eben die Quoten anguckt. Lonzo Ball bei 36% aus dem Feld, 30% von der Dreierlinie und 45% von der Linie. Also da sieht man schon, okay, Lonzo hatte einfach ein wesentlich schlechteres Shooting, kam einfach noch überhaupt nicht klar mit der NBA-Verteidigung. LaMelo dagegen konnte sich darauf irgendwie schon so ein bisschen besser schon mit einstellen. Er hat ja auch in Australien kurz nochmal gespielt gehabt. Und ich finde, da merkt man das dann eben. Wenn du dann davor schon mal gegen Profis gespielt hast, dann hilft dir das schon mal weiter. In diesem Fall siehst du es sehr, sehr gut. Lonzo Ball hatte eben gerade, was Shooting anging, in seiner Rookie-Saison große Probleme. Das liegt aber eben auch daran, dass Lonzo in einem sehr, sehr jungen Team gespielt hat, das sehr, sehr wenig Erfahrung hatte und er musste direkt den Starting Point Guard spielen und das Team anführen. Ich rufe euch das jetzt einfach noch mal mit in Erinnerung. Dieses Lakers-Team hatte 3 Topscorer mit je 16,1 Punkten. Das waren Kyle Kuzma, Julius Randle und Brandon Ingram. Und jetzt lese ich euch einfach nur mal die Starting Five vor mit ihrem jeweiligen Alter. Wir haben Lonzo Ball mit 20 Jahren, Kentavious Caldwell-Pope mit 24, Brandon Ingram mit 20, Julius Randle mit 23 und Brook Lopez mit 29. Das Durchschnittsalter der Starting Five liegt bei 23,2 Jahren und das eben auch nur, weil Lopez 29 Jahre ist und diesen Schnitt einfach mal sowas von nach oben katapultiert, denn der ganze Rest sind eben 2 20-Jährige in Lonzo und Ingram, ein 23-Jähriger in Randle und ein 24-Jähriger in Caldwell Pope. Das heißt, es wäre wahrscheinlich so bei 22 rausgekommen, 22,5 vielleicht. Dadurch, dass Lopez eben noch mit drin ist, liegen wir jetzt gerade eben bei 23,2. Von der Bank sieht das Ganze übrigens nicht viel, viel besser aus, denn hier haben wir Kyle Kuzma mit 22, Hart mit 22, Zubac mit 20, Larry Nance Jr. mit 25, Ennis mit 23 und Clarkson mit 25. Der einzig erfahrene Spieler mit über 25 Spielen neben Lopez war Corey Brewer mit 31 Jahren. Das Durchschnittsalter der gesamten 12er-Rotation, also quasi dieser Bank, diesen 7 Bankspielern, die ich gerade vorgelesen habe, und der Starting 5, war 23,7 Jahre alt. Das heißt also, im Durchschnitt war dieses Team ja wahrscheinlich sogar jünger als ihr selber. Jünger als ich auf jeden Fall. Und das, wie gesagt, ist gerade im Durchschnitt. Und das wird schon stark nach oben gezogen durch eben Lopez mit 29 und Brewer mit 31. Der ganze Rest, da ist keiner über 25. Am Ende gab es dann eine 35-47 Saison und Platz 11 im Westen und Lonzo Ball kam mal einfach rein und ihm wurde gesagt, so, du übernimmst jetzt hier den Ballvortrag und sorgst jetzt gerade dafür, dass unser Team scored und spielst deine Assists und holst vorne deine Punkte. Das hat eben nicht so richtig jetzt gerade geklappt, eben weil Lonzo gerade mit der Offensive zumindest, was eben Scoring angeht, große Probleme hatte. Lonzo Ball heute sieht dagegen viel, viel besser aus. Klar, er ist jetzt gerade ein bisschen älter als damals, eben jetzt gerade so 3 Jahre, er ist jetzt 23. Und eben jetzt gerade in einem anderen Team. Trotzdem wird er bei den Pelicans für mich aber immer noch oft falsch eingesetzt. Er ist jetzt eher so eine Art 3-and-D-Spieler und eben nicht so der Playmaker. Durch die Verpflichtung von Eric Bledsoe vor der Saison teilen sich beide den Ballvertrag und ich finde, das passt einfach überhaupt nicht gut in diesen Spielstil eben von Lonzo Ball mit rein. Dementsprechend holt er jetzt zwar 14 Punkte bei guten Quoten, zumindest für ihn, also 42,5% aus dem Feld, ist jetzt immer noch nicht der Knaller, ist immer noch schlechter als das von LaMelo. Aber 38,5% von draußen ist sehr, sehr gut und 76,7% von der Linie ist zumindest in Ordnung. Dazu eben noch 4 Rebounds, 5,5 Assists und 1,3 Steals. Und gerade daran erkennt man eben, dass er falsch eingesetzt wird, denn wie gesagt, in seiner ersten Saison bei den Lakers hat er noch 7 Assists noch gespielt und 7 Rebounds nochmal mitgeholt. Okay, jetzt hast du auch nochmal Zion Williamson und Brandon Ingram, dann muss er jetzt eben nicht mehr diese 7 Rebounds holen, aber diese Assists, die hätte er auf jeden Fall nochmal mit im Tank und ich finde, da wird er einfach falsch mit eingesetzt und das könnte er auf jeden Fall noch erreichen. Die beiden Balls ähneln sich generell schon sehr in ihrem Spielstil. Beide sind Point Guards, die das Spiel sehr, sehr gut lesen und sich dadurch viele Rebounds und Assists holen können, wenn sie eben gut eingesetzt werden. Wie gesagt, bei Lonzo ist da jetzt gerade so ein Fragezeichen jetzt gerade mit dran. Bei LaMelo sieht das Ganze besser aus, da komme ich gleich auch noch zu. Generell kann man sagen, LaMelo ist der bessere Scorer, Lonzo ist der etwas bessere Verteidiger, aber das kann eben jetzt gerade auch schon an der Erfahrung liegen, die jetzt Lonzo eben schon hat, denn LaMelo verteidigt trotzdem schon extrem gut. Das sieht man auch allein schon an seinen Steals und eben auch daran, wie er im Perimeter die Gegner verteidigt. Das Potenzial ist auf jeden Fall da bei LaMelo, wahrscheinlich sogar mehr als das von Lonzo. Der konnte aber sein Potenzial auch noch nie so richtig ausschöpfen. Auch wegen seinen Teams, bei denen er jetzt bislang gespielt hat. Apropos Team. Was bedeutet LaMelos Verletzung für die Hornets? Charlotte ist erstmal eine super Adresse für LaMelo. Das muss man sich jetzt erstmal genau so auf der Zunge zergehen lassen. Er kam am Anfang von der Bank und wurde langsam herangeführt ans Team und eben nicht wie Lonzo direkt ins kalte Wasser geworfen. Er konnte Teammates und die Umgebung besser kennenlernen, die Coaches, den Spielstil etc. und hatte so viel, viel mehr Selbstvertrauen in den Spielen und zeigt jetzt so bessere Leistungen. Das sieht man, finde ich, vor allem eben dann an seinen Wurfquoten zum Beispiel, dass die wesentlich besser aussehen als jetzt gerade eben die von Lonzo, wo du einfach sagst, okay, hier ist jetzt gerade dein Team, dann trainierst du mit denen halt dann 3 Wochen und dann geht's quasi dann direkt los. Das war da eben nicht so. Erstmal schön von der Bank gekommen, erstmal ein bisschen rangeführt und dann immer mehr die Schlüsse in die Hand gegeben, quasi dann zur Offense. Die Starting Five der Charlotte Hornets ist zwar jung, aber Erfahrung ist trotzdem dabei. Wir haben jetzt gerade die Starting Five mit Ball, 19 Jahre alt, Terry Rozier 25, PJ Washington 22, Gordon Hayward 30 und Cody Zeller 28. Damit haben wir jetzt gerade das Durchschnittsalter der Starting 5 bei 24,8. In der Rotation, beziehungsweise gerade von der Bank, sieht das lustigerweise auch sehr, sehr jung mit aus. Da haben wir nämlich Bridges mit 22, Graham mit 25, Biyombo mit 28, Cody Martin, Caleb Martin, beide 25, Malik Monk und McDaniels mit 23. Dies heißt, die Rotation, die gesamte Rotation kommt im Durchschnittsalter auf 24,5. Jetzt könnte man sagen, okay, das Team ist also durchschnittlich nur ein Jahr älter, du sagst aber, die sind viel, viel besser und viel, viel erfahrener. Ein Jahr klingt nicht viel, aber stell dich jetzt mal Folgendes vor. Ihr macht jeden Rookie jetzt gerade ein Jahr älter. Das heißt also, ihr vergleicht jetzt gerade die Werte von ihrer ersten im Vergleich zur zweiten Saison oder von der zweiten zur dritten. Das ist ein Riesenunterschied. Gerade in so einem Alter entwickelst du dich so schnell nochmal mit weiter. Guckt euch meinetwegen jetzt als Extrembeispiel den Pascal Siakam jetzt gerade mit an. Der hat in seiner ersten Saison 8 Punkte geholt und in der nächsten 16 und dann irgendwie 23. Der hat sich von Jahr 1 zu Jahr 2 und von Jahr 2 zu Jahr 3 so extrem stark verbessert. Und das muss jetzt auch jetzt gerade nicht unbedingt so an seinem Alter jetzt gerade mitliegen. Guckt euch doch Julius Randle doch mit an. Der hat in dieser Saison, die ich vorhin jetzt gerade bei den Lakers skizziert habe, 16 Punkte geholt und jetzt spielt er jetzt gerade bei den Knicks und holt, was weiß ich, 23 und 10. Einfach mal so. Einfach nur, weil er in einem anderen Team nochmal mit drin steht. Und das jetzt gerade, dieses eine Jahr, macht extrem viel aus. Denn auch die Playoff-Erfahrung spielt eine Rolle. Gordon Hayward hat schon einiges gespielt, gerade jetzt eben mit den Celtics und auch davor schon mit den Utah Jazz. Terry Rozier mit Boston. In der Saison, als Kyrie Irving verletzt war, war er einfach mal der Starting Point Guard von einem Team, was durchaus Ambitionen hatte. Klar, dann durch die Verletzung von Irving wurden diese Ambitionen stark runtergebremst. Trotzdem hat er so einen, naja, fast Game-Winner zumindest getroffen, als er Eric Bledsoe hat richtig aussteigen lassen gegen die Bucks an der Dreierlinie und den getroffen hat und dann Chris Middleton fast von der Mittellinie nochmal ausgeglichen hat. Aber trotzdem war das eine extrem gute Serie und auch generell ein extrem guter Playoff-Run von diesem jungen Boston-Team, eben auch mit Terry Rozier als Starter und auch Bismack Biyombo bei den Raptors. Das vergisst man auch immer wieder. Der hatte so diese eine richtig, richtig gute Playoff-Serie, wo er dann danach extrem gut dann bezahlt wurde und dann haben auf einmal gemerkt, oh, so gut ist der gar nicht. Also klar, der holt schon viele Rebounds und so und der kann halt offensiv, kann er halt das, was er eben machen sollte als Center, er ist halt am Ring. Aber alles, was halt weiter rausgeht, da wird es halt dann schon wesentlich schwerer. Trotzdem hat er eben schon diese Playoff-Erfahrung und hat auch da schon eine wichtige Rolle gespielt. Zudem teilt sich jetzt LaMelo eben den Ballvortrag mit Terry Rozier und hat ihn auch so als kleinen Mentor. Lonzo hatte keinen älteren Point Guard außer Jordan Clarkson und Jordan Clarkson ist nun einfach ein komplett anderer Spielstil oder hat einen komplett anderen Spielstil. Clarkson ist vor allem einfach ein Scorer, so der Typ braucht den Ball, habe ich jetzt auch erst im letzten Spielervergleich jetzt gerade nochmal mit erwähnt oder in meinem vorletzten. Er ist einfach ein Scorer, der ist so Playmaking, klar kann er so ein bisschen, aber ist jetzt nicht so dann der Typ, der jetzt gerade in jedes Pick and Roll jetzt gerade reingeht und jetzt so die Idee hat, okay, ich gucke jetzt erstmal nach meinem Mitspieler und dann entscheide ich, ob ich passe oder werfe. Nö, der Typ geht um den Block rum und sieht, okay, ich bin frei und schießt den halt drauf. Und das ist ja auch in Ordnung, das ist halt sein Spielstil. Bei den Boys sieht das aber einfach anders aus, so die gucken halt davor schon, die gucken sich, okay, wie reagiert jetzt gerade die Defense? Und wo kann ich den Ball dann hinpassen? Meistens natürlich landet der Ball dann schon beim Pick-and-Roll-Partner oder natürlich dann bei einer Rotation der Verteidigung einfach dann außen an der Dreierlinie. Und dann hat man wieder einen guten Wurf wieder mit kreiert. Das ist einfach ein anderer Spielstil. Und dementsprechend ist das quasi nicht so derselbe Mentor. Klar ist Terry Rozier jetzt gerade auch kein Pass-First-Point-Guard. Der ist auch ein guter Scorer. Soll ich jetzt nicht rausrechnen oder will ich ihm jetzt nicht wegnehmen. Aber bei Jordan Clarkson finde ich es immer noch ein kleines bisschen extremer. Den Hornets wird jetzt trotzdem etwas fehlen in der Offensive. Graham rutscht jetzt wieder ins Team. Er ist ein guter Scorer, aber ein schlechterer Verteidiger als LaMelo. Aktuell steht das Team auf Rang 8 im Osten. Ich kann mir vorstellen, dass sie noch ein klein wenig abrutschen, aber das Play-in-Tournament kann auf jeden Fall erreicht werden und das Team wirkt auf jeden Fall schon mal sehr gefestigt. Fazit? Für LaMelo persönlich ist die Verletzung natürlich echt blöd, gerade weil es eben auch seine Wurfhand ist und er jetzt die eventuellen ersten Playoffs seiner Karriere verpasst. Die Hornets haben jetzt den Luxus, nicht mehr Graham von der Bank zu bringen. Ihre Bank wird also ein bisschen schwächer. Trotzdem sind die Playoffs aber weiterhin auf jeden Fall möglich. Und dann gehen wir jetzt einmal einen kleinen Turn und gucken auf die zweite Verletzung, die sich jetzt erst ereignet hat. Und das ist die von LeBron James. Auch hier war das so ein bisschen komisch. Es gab so eine Loose-Ball-Situation. LeBron James wollte zum Ball gehen. Clint Capella auch, geht dann auf den Boden und rutscht einfach so ein bisschen unten in LeBron James' Wade rein. Der fällt jetzt eben erstmal aus. Es ist natürlich ein komplett anderes Kaliber, erstmal vom Spieler her. Natürlich einer der besten Spieler der NBA. Im MVP-Rennen auf jeden Fall jetzt gerade nochmal mit drin. Aber er fehlt jetzt auch nur, in Anführungsstrichen, mehrere Wochen. Das große Problem für die Lakers ist, Davis fällt jetzt eben auch schon aus, und zwar mehrere Wochen. Die Lakers müssen jetzt mindestens die nächsten 2 Wochen ohne Superstars auskommen, denn da wird Anthony Davis dann wieder revaluiert, wie die Amerikaner das immer so schön nennen. Das heißt, es ist, gucken sie da nochmal, untersuchen ihn nochmal, ob er da dann wieder mit fit ist oder eben dann noch nicht. Und ich kann mir tatsächlich sogar vorstellen, dass es sogar noch ein bisschen länger dauert. Also ich habe jetzt erstmal so die Ausfallzeit auf so 2 bis 4 Wochen jetzt gerade erstmal gerechnet. Und da fängt unser Problem einfach schon mal mit an. Die Lakers sind einfach ein Team, was sich einfach auf diese Superstars einfach mal mit ausgerichtet hat. Du sagst, okay, wir haben jetzt gerade ein solides Team jetzt gerade mit außenrum, aber wir werden natürlich ganz klar angeführt von LeBron James und Anthony Davis. Und wie läuft es jetzt, wenn ausgerechnet diese beiden Spieler, die beiden besten und wichtigsten Spieler deines Teams, einfach mal mit ausfallen? Die Lakers stehen jetzt aktuell mit 28-15 auf Platz 3 im Westen. Gestern haben sie ihr erstes Spiel komplett ohne LeBron gespielt und haben mit 17 Punkten Rückstand gegen die Phoenix Suns verloren. Das ist jetzt die 2. Niederlage in Folge. Nach der gegen die Hawks, wo eben LeBron James raus musste, Anfang oder Mitte des 2. Viertels. Auch da haben sie dann verloren mit 94-99. In den nächsten 2 Wochen, also da, wo die Lakers auf jeden Fall ohne Superstars spielen müssen, haben die Lakers 7 Spiele. In den nächsten 3 Wochen sind es schon 12 Spiele. Und in den nächsten 4 Wochen spielen die Lakers 15 Mal. Im schlimmsten Fall, also bei 4 Wochen Verletzung von Anthony Davis, müssen die Lakers die Hälfte der restlichen regulären Saison ohne Superstar auskommen. Aber dieses Team ist, wie gesagt, komplett auf die beiden ausgerichtet. Dazu habe ich jetzt nochmal so ein paar Stats nochmal mit rausgesucht. Die 5 besten Scorer von den Lakers holen aktuell zusammen 89,6 Punkte. 53,5% dieser Punkte kommen von Davis oder LeBron. Und Davis spielt offensiv noch nicht mal so dominant, wie er spielen könnte, was das reine Scoring jetzt gerade mit angeht. Die beiden holen im Durchschnitt fast 36% aller Rebounds der Lakers. 2 Spieler holen 36% der kompletten Rebounds. Davis holt die meisten Steals und Blocks der Lakers, LeBron die meisten Assists. Das heißt also, dass jede wichtige Kategorie, Punkte, Rebounds, Assists, Steals und Blocks, von mindestens einem der beiden angeführt wird. Punkte und Rebounds sogar mit Platz 1 und 2 und Steals sogar auch, wobei man da jetzt gerade sagen kann, okay, LeBron James steht jetzt gerade auf Platz 2 mit einem, allerdings auch zusammen mit unter anderem noch Dennis Schröder. Gestern haben die Lakers gespielt mit der Starting 5 von Schröder, Matthews, Caldwell-Pope, Kuzma und Morris. Versteht mich jetzt gerade nicht falsch, das ist kein schlechtes Team. Aber ist es ein Team, was jetzt so, wenn man es jetzt gerade die ganze Saison jetzt gerade über betrachtet, kommt das im Westen in die Playoffs? Also ich würde sagen, es wird sehr, sehr schwer. Eher nicht, denn wir haben halt im Westen noch andere Teams. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade noch die Trailblazers noch hinter den Lakers. Wir haben noch die Denver Nuggets hinter den Lakers. Wir haben noch die Dallas Mavericks noch hinter den Lakers. Wir haben noch einiges hinter den Lakers, was dich jetzt gerade normalerweise nochmal mit angreifen könnte. Wenn das am Anfang der Saison passiert wäre, hätten sie sich in so ein riesen Loch nochmal mit reingespielt. Du hast auch die Warriors, natürlich, das ist jetzt kein richtig, richtig krankes Team jetzt gerade dieses Jahr, aber die haben halt immer noch zumindest Stephen Curry, Andrew Wiggins und Kelly Oubre. Und tut mir leid, aber dieses Team ist schon nochmal ein Stückchen stärker als diese Starting Five. Natürlich, du hast von der Bank auch nochmal Montrezl Harrell, aber spätestens jetzt muss der für mich in die Starting Five. Denn das Pick and Roll mit Schröder muss jetzt klappen. Dafür will ich dann lieber einen Kyle Kuzma auf der Bank sehen. Warum? Weil er eben auch nochmal für sich selber nochmal mit kreieren kann. Das kann eben Montrezl Harrell jetzt gerade nicht so unbedingt, auch wenn er gestern wieder extrem gut auch wieder gespielt hat, 10 von 13 aus dem Feld auch wieder getroffen hat. Natürlich ist er da extrem gut, wenn du ihn gut einsetzen kannst. Aber ich glaube, Kuzma bringt nochmal so ein anderes Ding nochmal mit rein, dass er eben auch nochmal für sich selber nochmal mit kreieren kann. Vor allem gefällt mir Kuzma von der Bank eben immer viel, viel besser. Also gerade eben, wenn er in der Starting 5 spielt, hat er immer größere Probleme, was einfach nur damit zusammenhängt, dass seine Gegenspieler einfach nochmal ein Stückchen stärker einfach nochmal mit sind, als die der Bench-Unit. Und das sieht man leider auch immer wieder einfach an seinem Shooting. Auch gestern wieder 5 von 16. Natürlich ist jetzt auch nur ein Spiel, es ist eine sehr, sehr kleine Sample-Size. Trotzdem ist er halt irgendwie so besser, finde ich, wenn er natürlich entweder mit LeBron oder sowas zusammenspielt, wo er eben natürlich nicht selber für sich kreieren muss, aber ich glaube, wenn er für sich kreieren muss, dann doch eher lieber gegen die Bankspieler. Dann würden sie auch ein kleines bisschen größer spielen. Das geht allerdings natürlich erst, wenn Gasol wieder zurück ist, weil ansonsten eben kein Big Man mehr auf der Bank jetzt gerade mit ist. Logisch, wenn du jetzt gerade sagst, okay, du spielst jetzt mit Morris, der ja gestern auf der 5 gestartet ist, und Harry quasi zusammen, das heißt, du schiebst also Morris auf die 4 und Spitze mit Harry auf der 5, hast du quasi keinen weiteren Big Man mehr, außer vielleicht noch Kostas Antetokounmpo, wenn du den jetzt gerade noch mit reinrechnen möchtest. Aber wie gesagt, normalerweise kannst du dann Gasol noch mal mit reinschmeißen. Ist dann halt die Frage, willst du dann Gasol von der Bank bringen? Ich würde sagen, ja, warum nicht? Probier es einfach mal, wenn es nicht funktioniert, kannst du es immer noch mal wieder zurücksetzen. Das Ding ist, dass diese nächsten Spiele jetzt unglaublich wichtig werden für die Lakers. Denn jetzt muss man schauen, dass man einigermaßen seine Position halten kann, die man sich jetzt gerade bislang erarbeitet hat, beziehungsweise, dass man zumindest nicht zu weit abrutscht. Natürlich kommt man in die Playoffs, dafür haben sie jetzt gerade schon genug jetzt gerade schon gewonnen und auch wenn jetzt Davis und James 4 Wochen lang ausfallen, du wirst natürlich immer noch ein paar Spiele nochmal mit gewinnen, das ist jetzt klar, die werden jetzt nicht anfangen, ihre 15 Spiele in Folge jetzt gerade zu verlieren, aber sie kommen zumindest so ein kleines bisschen raus aus dem Rhythmus und es könnte jetzt gerade eben passieren, dass sie ein bisschen abrutschen. Wenn die beiden aber natürlich wieder da sind, dann werden sie natürlich auch wieder kämpfen und dann werden sie vielleicht auch ein bisschen wieder nach oben bringen können. Wenn du jetzt gerade aber zu weit abrutschst, dann wird eben der Vorsprung von den anderen, den Lakers gegenüber, einfach dann nochmal mit zu groß. Und wenn das passiert und sie wirklich dann, sag ich mal, in der unteren Playoff-Hälfte, sag ich mal, rauskommen, dann kommt man in die Playoffs und man hat in der ersten Runde direkt ein Hammer-Matchup. Dann kann es durchaus passieren, dass du spielst gegen die Clippers, gegen die Suns oder gegen die Jazz oder gegen die Blazers oder gegen die Nuggets, je nachdem, wer dann da auf 1, 2, 3 und 4 dann landen wird. Und dann hast du eben ein großes Problem, denn dann können sich James und Davis höchstwahrscheinlich das letzte Viertel nicht einfach mal so frei nehmen, in Anführungsstrichen, weil es eben ein Blowout ist, wie vielleicht gegen einen schwächeren Gegner. Da müssen sie dann ihre 40 Minuten im Schnitt gehen. Und ob es dann reicht, wenn man das in 4 Serien hintereinander machen muss, ob die Kondition der beiden dann noch reicht, um den Titel zu gewinnen, das wird man sehen. Denn ihr müsst euch das jetzt gerade mal mit vorstellen. Du spielst jetzt in der ersten Runde, anstatt wie jetzt gerade, wären sie auf Rang 3. Das heißt, sie würden es gerade gegen die Trailblazers gerade nochmal spielen. Sagen wir mal, das ist in Ordnung. Das haben sie in den letzten Jahren auch relativ gut auch schon mal weggekriegt. Was einfach nur daran liegt, dass sie schon durchaus gute Perimeterverteidiger schon mit haben. Und dann schaffst du es vielleicht auch mal, dass du die Blazers mal so ein bisschen mit abschießt. Dann gehst du ins letzte Viertel rein, hast schon 20 Punkte Vorsprung. Und da kannst du LeBron und Davis einfach mal schön mit draußen hinsetzen und kannst sagen, so Jungs, guckt euch das jetzt mal mit an, nehmt euch jetzt die 12 Minuten einfach jetzt gerade mal mit frei. Nehmen wir jetzt gerade mal an, die Lakers rutschen jetzt aber ab. Auf Rang 6, meinetwegen, ja. Da stehen übrigens aktuell die Trailblazers eben mit 25-17. Das heißt also auch gar nicht so weit dahinter. Die Lakers rutschen jetzt gerade ab und die restlichen Teams bleiben jetzt gerade in der gleichen Reihenfolge. Dann geht es in der ersten Runde auf Platz 3 gegen die Los Angeles Clippers. Mit Paul George und mit Kawhi Leonard, die ziemlich fit in die Playoffs gerade nochmal mitgehen. Die dann vielleicht jetzt zur Trade Deadline sich nochmal einen neuen Point Guard nochmal mitgeholt haben, der sie nochmal ein Stückchen nochmal besser macht, der noch ein bisschen mehr Playmaking nochmal mitbringt, als es gerade ein Patrick Beverley. Und dann hast du auf einmal einen Gegner vor der Brust, der sowas von motiviert ist, dich jetzt endlich mal zu schlagen, weil du ja das größere LA-Team bist, in Anführungsstrichen. Und dann wird es extrem schwer. Und dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass das sogar in Richtung 6 oder 7 Spiele sogar mitgeht. Und dann wird es ja nicht leichter. Dann kommst du ja weiter und dann hättest du meinetwegen noch die Phoenix Suns. Und wenn du die dann schlägst, dann kommen nochmal die Utah Jazz oder die Denver Nuggets. Das ist auch nicht so wirklich geil. Und dann musst du wirklich von Anfang an müssen diese beiden Spieler, also Davis und LeBron, dann locker ihre 40 Minuten jetzt gerade nochmal mitgehen. Und um das zu verhindern, müssten jetzt eben die anderen Spieler, die jetzt also bislang, sage ich mal, trotzdem noch gut gescored haben, aber natürlich nicht annähernd so viel geworfen haben wie sonst, die müssten jetzt einen großen Schritt nochmal mit nach vorne machen. Dennis Schröder. In dieser Saison 15 Punkte, aber nur 43,6% aus dem Feld und 31,5% von draußen. Und das, obwohl er jetzt gerade schon mit LeBron jetzt gerade schon zusammen gespielt hat. Klar, er nimmt jetzt auch nur, in Anführungsstrichen, 12 Würfe jetzt gerade pro Spiel. Aber gerade wenn du doch mit LeBron und Davis ja teilweise dann auch zusammenspielst, müsstest du doch eigentlich freiere Würfe dann nochmal mitbekommen. Und jetzt sind diese beiden eben jetzt gerade mit raus. Das heißt, also die Verteidigung kann sich jetzt gerade noch mehr auf ihn konzentrieren. Zudem muss er jetzt gerade auch noch ein paar mehr Assists noch mit auflegen. Aktuell sind es trotzdem 4,6. Das ist jetzt nicht wenig, das ist völlig in Ordnung. Dazu eben noch ein Steal. Aber auch da wird jetzt gerade auf ihn eine größere Rolle jetzt gerade nochmal mit zukommen. Montrezl Harrell, hatte ich schon erwähnt, hatte gestern ein extrem gutes Spiel, aber so muss er jetzt gerade eben auch weitermachen. 14,7 Punkte, 64% aus dem Feld. Das von der Bank, das kann er einfach. 6,6 Rebounds holt er noch mit insgesamt. Aber wie gesagt, für mich muss er das jetzt gerade eben auch mal zeigen, wenn er in der Starting 5 spielen sollte. Kyle Kuzma, 12 Punkte. Auch er muss dann nochmal absolut noch mal einen drauflegen. Er muss zumindest so in Richtung 15, 16 nochmal so gehen, also so in Richtung dieses Jahr, wo er eben bei den Lakers davor schon mit war, als diese jungen Lakers noch am Start waren, als er eben diese 16,1 Punkte geholt hat. Wenn er das jetzt nochmal schafft, dann wäre das völlig in Ordnung. Seine Quoten sind okay. 44% aus dem Feld, 37% von draußen, dazu auch nochmal 6,6 Rebounds, das ist auch richtig, richtig gut für ihn. Denn von den anderen Spielern muss man einfach mal so sagen, was willst du denn jetzt gerade noch erwarten? Contavious Caldwell-Pope wird jetzt gerade nicht anfangen, jetzt hier auf einmal sein Ballhandling jetzt gerade mal auszupacken und dann die ganze Zeit aus der Isolation irgendwelche Dreier hochzujagen und die zu treffen. Klar, er steht in der Ecke und 40,3% Dreierquote ist ja auch richtig, richtig stark. Das gebe ich ihm ja auch. Aber er wird jetzt auf einmal jetzt gerade nicht anfangen, von seinen 8 Punkten jetzt gerade hochzugehen auf 15. Kann ich mir nicht vorstellen. Wie denn auch? Er kreiert einfach nicht so viel für sich selber. Er kann es ab und zu mal so ein kleines bisschen. Aber er ist eben so ein Spieler wie auch Wesley Matthews, die eben darauf angelegt sind, dass sie die Bälle bekommen, dass sie ihre gute Defense spielen und dass sie dann eben ihre Dreier aus der Ecke dann treffen. Das ist der Spielstil von Contavious Caldwell-Pope und Wesley Matthews. Und das werden sie jetzt gerade auch so schnell nicht mit ändern. Wer für mich auch nochmal einen ganz klaren Schritt nach vorne machen muss, das ist Markieff Morris. Denn 5,8 Punkte pro Spiel, das ist viel, viel zu wenig. Gerade jetzt muss er sowas von aggressiv jetzt gerade mit werden. Bislang war es jetzt gerade auch so ein bisschen gerade so seine Rolle eben in der Offense. Ja, wir lassen einfach LeBron einfach mal mitmachen und Anthony Davis nochmal mit im Post einsetzen. Wenn der Ball rauskommt, dann wirfst du, wenn du frei bist. Wenn nicht, spiel den Ball einfach wieder ab. Das funktioniert jetzt gerade auch nicht mehr. Markieff Morris muss jetzt wieder dieser etwas aggressivere Scorer gerade werden, wo er wirklich auch selber einfach mal seine Würfe auch einfach mal mitnimmt. Sowohl aus der Mitteldistanz, als auch in der Zone, als natürlich auch diese Dreier. Und da bin ich jetzt extrem, extrem gespannt drauf, wie das jetzt gerade weiter aussieht. Denn wie gesagt, also klar, so ein Alex Caruso wird jetzt auch nochmal eine größere Rolle jetzt gerade nochmal mitbekommen, gerade was jetzt eben den Ballvortrag nochmal angeht. Aber das Scoring, das muss jetzt vor allem von den dritt-, viert- und fünftbesten Scorer des Teams nochmal mitkommen. Und das sind eben Dennis Schröder, Montrezl Harrell und Kyle Kuzma. Und dazu vielleicht nochmal Markieff Morris, denn ich finde, von den anderen kannst du einfach nicht mehr so viel jetzt gerade mal mit erwarten. Marc Gasol, klar, kannst du ab und zu im Pick-and-Pop mal mit einsetzen, aber so richtig, richtig krass gefährlich ist er jetzt gerade eben leider auch nicht mehr in seinem Alter. Und deswegen bin ich jetzt gerade extrem gespannt, denn für die Lakers kommt jetzt eben eine extrem, extrem wichtige Phase, wo sie jetzt gerade zeigen müssen, wo die Rollenspieler einfach jetzt gerade zeigen müssen, hier, wir sind gut genug, dass ihr mit uns auch nochmal gewinnen könnt und sie müssen jetzt gerade eben auch versuchen, diese Position, die sie jetzt haben, einfach nochmal mit zu halten. Dieser dritte Rang muss jetzt nicht ganz jetzt gerade gefestigt werden. Das werden sie jetzt gerade nicht schaffen, müssen sie auch nicht. Aber sie müssen jetzt eben versuchen, eben nicht zu weit jetzt gerade mit abzurutschen. Wenn sie jetzt am Ende auf Rang 6 jetzt gerade mit rauskommen, wenn Davis und LeBron jetzt gerade wieder zurückkommen, und sie sind meinetwegen 2 Siege hinter den Trailblazers, das ist okay. Das können die beiden wieder aufholen in den letzten 15 Spielen, das ist keine Frage. Dann musst du halt nochmal auf eine große Winstreak nochmal mitgehen. Aber das traue ich denen dann eben zu. Wenn sie das aber nicht schaffen, dann wird es extrem, extrem schwer in der Postseason. Und dann ist der Weg vielleicht sogar doch offener, als wir dachten, was die Finals angeht. Wenn ihr euch jetzt gerade fragt, was bedeutet diese Verletzung von LeBron für das MVP-Rennen und warum sagt der Typ dazu eigentlich nichts? Das hört ihr morgen. Denn da bin ich ja im NBA-Fan-Podcast bei Steffen zu Gast und wir reden über mögliche Trades, die Verletzungen und das MVP-Rennen. Ansonsten erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Hear It Swish.
Hear It Swish.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.